Wo setzt Ermüdungswiderstandsfähigkeit an und wo hört physiologische Resilienz auf an irgendeiner Stelle? Und überhaupt, wie ist die Gap dazwischen? Und da will ich mit dir drüber reden heute. Das Thema haben wir uns vorgenommen, weil es ja auch, das muss man ja schon sagen, jetzt wirklich auch in der Sportwissenschaft eine zunehmende Popularität genießt und immer mehr Studien auch rauskommen zum Thema Durability und so ist es ja quasi definiert, eine Art physiologischer Resilienz.
Wie John Degenkolb mal erzählt hat, wenn ich 200 Kilometer durch den Taunus fahre, mache ich hinterher noch 3 Sprints. So. Ja. Physiologisch würde jeder sagen, warum macht er das? Mhm. Und er wollte halt einfach gucken, okay, was kann ich noch mobilisieren nach 200 Kilometern? Auf der anderen Seite, wie reagiert meine Muskulatur nach 200 Kilometern, wenn ich der irgendwie 1400 Watt abverlange für 30 Sekunden?
Ich glaube, das ist das, was jeder kennt, der sich irgendwo in diesem Raum befindet zwischen Theorie und Praxis. Also jetzt nicht der reine Theoretiker, der weiß nicht, wie es in der Praxis aussieht. Auch aber nicht unbedingt der reine Praktiker, weil der weiß nicht unbedingt, was vielleicht auf dem Papier jetzt gerade möglich ist. Und das ist eine Sache, die also kenne ich auch aus eigener Erfahrung, die kennen wir bei Highsize aus eigener Erfahrung sehr häufig, dass du halt, da fallen mir 1000 Beispiele ein, irgendwie sowas hast wie auch ein Radsportler, gerade so im Amateurbereich, auf dem Papier gewinnt der die Österreich-Rundfahrt im Gesamtklassement, ganz klar. Er bekommt es dann aber im Rennen nicht hin. Mhm. Erstmal hier Punkt quasi. Jetzt ist die Frage, woran es liegt. Und es liegt sicherlich auch heute nicht mehr daran, dass es dann irgendwie, dass der jeden Tag aufs Neue die Ernährung verhaut, um nochmal kurz den Schwenk dazu zu haben, sondern es hat offensichtlich andere Gründe. Vielleicht ist das ein bisschen auch, was Durability quasi meinen soll, sagen wir es mal so. Du nimmst, dass eine Veränderung stattfindet in einem Mechanismus, den du eigentlich als gesetzt annehmen würdest. Mhm. Und jetzt nicht Kohlenhydratversorgung, ja, die ist geringer, deswegen ist die Ermüdung größer, sondern eher, ich nehme 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auf, weil ich weiß, im ausgeruhten Zustand ist das die Menge, die ich oxidieren kann, wenn ich 80 Gramm Kohlenhydrate zuführe. Und wie verändert sich das über Zeit? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junk Miles. Mein Name ist Daniel Beck, mir gegenüber der wahnsinnig gut aussehende Björn Giesmann. Moin!
Moin.
Ist alles okay?
Es war hervorragend, ja.
Auch mal, wichtig ist auch manchmal dieser Überraschungseffekt
du meinst
im Leben.
Disruptiv einsteigen?
Einfach mal disruptiv einsteigen. Ich habe das auch gerade, ich fahre mich gerade selber hoch, also versuche mein Nervensystem quasi auf Vordermann zu. Ich merke gerade auch richtig, wie ich aufgeregt bin wegen dieses Einstiegs.
Ehrlich?
Ja, ich muss aus diesem Mittagstief raus.
Flatterst du?
Ja. So ein bisschen. Vielleicht liegt es auch an dem zu vielen Kaffee vorher. Zu vielen Kaffee.
Ich wollte nichts sagen.
Super. Ja. An alle Germanisten unter euch.
Das lassen wir nochmal durch DeepL Write drüber durchlaufen.
Worüber?
DeepL Write.
Was ist das denn?
Da kannst du Texte verbessern. Also aber so Rechtschreibung und Grammatik. Also du kannst auch verschiedene Stilformen machen. So. Weißt du, was der geilste Podcast ist? Habe ich neulich mitbekommen. Ja, aber nach Junkmals Ralf Denk macht ja täglich mit irgendeiner, hätte ich fast gesagt, österreichisch, nee, es ist eine bayerische Zeitung, ein Podcast.
Aha.
Den nehmen die auf Deutsch auf und die KI übersetzt den auf Englisch. Den gibt es auf Englisch.
Wirklich?
Und Ralf Denk hört sich ein bisschen an wie eine Mischung zwischen Ralf Denk
und Kevin Costner.
Nee, und dem slowenischen Sondjör.
Ja,
das ist nur nebenbei. Und ich
das
finde,
funktioniert, oder was?
Ja, also ich war echt begeistert, weil, also ich habe erst diesen Podcast gehört und dachte, was ist jetzt kaputt? Also der Journalist. Also ich fand, das Englisch war sehr geschliffen und da dachte ich, wow, Ralf Denk war jetzt irgendwie 6 Monate Cambridge oder so, also hat so viel Maxton Hall, geguckt und hat gedacht, ich gehe nochmal aufs Internat, so, weil Excel kann er ja, aber Englisch spricht er nicht so gut, also ich auch nicht, deswegen, ich darf ihn da jetzt nicht zu sehr blamen und dachte, wow, das sind aber ganz geile Formulierungen und dann habe ich gedacht, warum gibt es diesen Podcast nicht auf Deutsch und habe den Podcast auf Deutsch gefunden und las dann im Endeffekt in der Beschreibung des Podcastes, dass der mit künstlicher Intelligenz auf Englisch übersetzt wird.
Stark.
Weil der klang am Anfang wirklich auf Englisch so, als hätte man Ralf die Fragen gestellt und er konnte die Fragen dann separat beantworten. Also kein Podcast mit einem im Endeffekt, also Gespräch, sondern eher so eine Frage-Antwort-Geschichte, die zusammengeschnitten war. Aber dann war ich echt begeistert, was KI kann und was sie dann halt auch nicht kann, weil es klang halt nicht wie Ralf Denk auf Englisch.
Ja,
deswegen kann man den gern auf Deutsch hören. Aber das fand ich auf der anderen Seite auch wieder beeindruckend, dass man das jetzt so macht. Ich hoffe, er spricht mit den Fahrern nicht so, weißt du, also, dass er Deutsch spricht und dann gehen sie durch den Avatar und dann kommt er auf den Bildschirm und redet auf Englisch. Vielleicht ist das der Grund, warum die vielleicht, dass die nicht immer so gut Position fahren, weißt du, weil er ja dann doch irgendwie dann irgendwie nochmal so sagt, so ich bim's gar nicht.
Ja.
Ja, das zum Thema Podcast.
Schön.
Und ich sitze immer noch hier und bin nicht abgeworben worden von der ARD.
Ja. Nach dem letzten Mal für mich erstaunlich.
Ich habe viele Unterstützer gehabt, ungefähr 2 Handvoll. Mhm. Also 2 Handvoll vom Sägewerk, das sind ja dann immer nicht.
Ich habe eine doppelte GEZ-Rechnung gekriegt.
Ehrlich? Das ist gut. Ich gar keine. Ich habe immer noch keine Antwort der ARD auf meine Anfrage zu Hajo Seppelt, aber was soll's? Die sind auch voll im Stress. Die haben zu tun. Die sind in Frankreich alle.
Mhm. Ja, wir werden sehen, ob das, ob da noch was bei rauskommt.
Aber wie gesagt, mich hat es sehr gefreut, dass es den einen oder die andere gab, die konform gegangen sind mit meiner Kritik.
Ja.
Und es gibt ja mittlerweile auch Gerüchte, dass Michael Antwerpes im Endeffekt eine Kunstfigur ist in der ARD. Bernd Landwehr hat es irgendwie aufgebracht und meinte, dass Michael Antwerpes spielt. Also, dass der gar nicht so ist, aber er spielt den. Jetzt nämlich nicht mehr mit Espadrille, so heißen, glaube ich, diese Schuhe mit der Korbsohle, sondern mit so einem komischen Sommerhut.
Ich habe keine Ahnung, wie wir jemals nochmal den Übergang zum Thema finden, Daniel. Ich weiß es einfach nicht.
Wir schaffen es aufgrund deiner ehemals vorhandene Müdigkeit, reden wir ja über Ermüdungswiderstandsfähigkeit und dann sind wir ja praktisch bei Fatigue Resistance, was uns dann wiederum zu unserem heutigen Ausdauerthema Durability bringt, war ein sensationeller Übergang.
Ja,
oder?
Fand ich aber auch richtig gut und da habe ich aber auch schon das habe ich nämlich auch mich jetzt so in der Recherche gefragt, also Durability sprechen wir gleich drüber, also ist natürlich aus dem gelebten Leben etwas, mit dem man sich auseinandersetzt.
Trainingslehrbuch Seite 1.
Quasi. Und da, aber auch da, weil du es gerade gesagt hast, habe ich mich schon gefragt, wo jetzt quasi, also wenn wir von Ermüdungswiderstandsfähigkeit sprechen, so würde es in dem Sport-LK Klasse 12 Buch beschrieben werden, was Ausdauer aber eigentlich so bedeutet.
Nur wenn du G9 machst.
Genau, bei G9, bei G8 ist anders. Ja.
Gibt es eigentlich noch G8, G9?
Kann man, glaube ich, können Schulen sich, glaube ich, aussuchen. Es gibt sowas und sowas. Ich finde es auch echt kompliziert, weil ich blicke selber wirklich nicht mehr durch. Ich war damals der letzte Jahrgang mit normalem Abitur nach 13 Jahren. Danach kam Zentralabitur.
So jung bist du? Ja, das
ist so jung. Leck. 2006 Abitur gemacht.
Und danach kam schon G8?
Das war ein Sommer. WM im eigenen Land und Abitur.
Also G8 ist nicht dieses Gipfeltreffen, sondern wir meinen.
Ja, genau. Nee, nicht das hier, wo Altona immer auseinandergenommen wird. Sondern, genau, und dann kam, glaube ich, Zentralabitur
danach. Ist jetzt eigentlich noch G8, wenn Trump dabei ist? Weil
der ist nicht mehr dabei.
Ach so.
Er hat kein Zeitgeist. Okay. Ja. Ich glaube, es ist niemand mehr dabei. Es fällt alles auseinander. Ist nicht mehr so wie früher.
Das ist, glaube ich, G8 mit Kindergarten. Aber egal, lassen wir es.
Und dann bin ich hängen geblieben bei der Definition, weil
Durability
ist mir klar. Was ich übrigens sehr gut finde, ist physiologische Resilienz. Also das fand ich wirklich richtig gut. Auch das nochmal so gelesen zu haben, dass man quasi eine Resilienz entwickelt, um der Ermüdung zu trotzen, wenn man so möchte.
Kennt ihr eine oder andere von uns, wenn er in der Kneipe sitzt, nach 12?
Ja, und ich habe mich dann gleichzeitig aber so ein bisschen gefragt, also und so wird jetzt, ich fasse schon mal die Folge, die jetzt gleich entsteht, zusammen quasi. Also wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber so werden wir jetzt gleich drüber sprechen, dass die Grenzen durchaus verschwimmen quasi in Form von, wo ist jetzt quasi, wo setzt Ermüdungswiderstandsfähigkeit an und wo hört physiologische Resilienz auf an irgendeiner Stelle und überhaupt, wie ist die Gap dazwischen? Und da will ich mit dir drüber reden heute. Das Thema haben wir uns vorgenommen, weil es ja auch, das muss man ja schon sagen, jetzt wirklich auch in der Sportwissenschaft eine zunehmende Popularität genießt und immer mehr Studien auch rauskommen zum Thema Durability und so ist es ja quasi definiert, eine Art physiologischer Resilienz. Und ich glaube, als wir eben hier gesessen haben und darüber gesprochen haben, dass wir heute darüber reden, also das war jetzt nicht das erste Mal, sondern das war ja vorbereitet, ist klar, aber wir haben das auch eben nochmal ganz kurz angerissen, waren wir beide auch so irgendwie, ja, wie definieren wir es jetzt genau, was ist das denn eigentlich? Und ich habe, glaube ich, sinngemäß sowas gesagt wie, ja, aus der Praxis ist das Alltag, dass man sich diesem Thema widmet. Und da habe ich etliche Beispiele dafür. Und so die wissenschaftlichen Paper, die ich jetzt gelesen habe dazu, Die waren gut, das sind ja auch durchaus renommierte Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, also cool. Da gibt es auch schöne Definitionen, ganz liebe Grüße an die ja hier immer wieder zitierte Arbeitsgruppe um Sperlich und Meixner, den müssen wir namentlich erwähnen, weil der schreibt mir mal ganz liebe Nachrichten bei Instagram, wenn er mal wieder zitiert worden ist hier im Podcast. Richtig gute Arbeitsgruppe, ganz offensichtlich, auch in dem Bereich, haben ein schönes Paper geschrieben über die unterschiedlichen Definitionen von Fatigability und Durability und alles, was dazugehört. Und so, und da stehen wir jetzt. Und jetzt müssen wir irgendwie das Thema einordnen für die Leute da draußen. Wo fangen wir an?
Also, wenn wir schon dabei sind, so Namen droppen zu lassen. Also, ich habe es erst einmal von Durability gehört über Peter Leo, weil der hat, glaube ich, war einer der ersten, der sich wissenschaftlich an das Thema rangegangen ist und hat es, glaube ich, mit dem Team Tirol oder mit damals Bora zusammen gemacht. Ich glaube, Peter Leo und James Sprague waren da involviert mit der Uni Innsbruck, die dann mal so geguckt haben. Und also wenn ich das jetzt anekdotisch zusammenfasse, da darf mir jetzt keiner böse sein, ging es, glaube ich, irgendwie darum, dass Peter Leo die These aufgestellt hat, wir haben hier Juniorenrennfahrer oder U23-Rennfahrer, die eine relativ hohe VO2 Max haben, also eigentlich physiologisch gut beieinander sind, aber im Rennen nichts werden. Und er hat das jetzt nicht drauf geschoben, dass sie nicht Radfahren können, wie vielleicht Ruderer, die ins Radfahren gehen oder andere Sportler, sondern einfach gesagt, okay, wir haben hier eigentlich einen physiologisch super ausgebildeten Athleten, der aber es nicht auf die Straße bringt. Und dann ist er irgendwie mal dahinter gekommen und hat sich überlegt, okay, das scheint wohl mehr also dazu zu gehören, als eine hohe VO2 Max zu haben, eine hohe Schwellenleistung, eine niedrige VLA Max. Ich glaube, es spielt alles letztendlich mit rein. Aber er hat halt gesagt, okay, was passiert dann, wenn du nach einer bestimmten Zeit an Rennstunden oder es wird ja oft an einem Kilokalorie- oder Kilojoule-Umsatz gemessen, dann nochmal Leistung bringen musst. Und dann, also ich finde es spannend, dass man das ja im Endeffekt, also dass man das wissenschaftlich beleuchtet. Aber ich denke mir, es gab es ja irgendwie schon immer, ja? Also ein Marathonläufer, also man könnte ja jetzt zum Beispiel mal alte Marathonaufzeichnungen rausholen und gucken, okay, wie schnell sind die letzten 5 oder 10 Kilometer gelaufen? Langsamer als vorher? Ja. Genauso, ich denke mal, sehr wahrscheinlich, da gibt es auch wirklich Unterschiede bei den Sportlern. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die Durability von einem Jan Ullrich so arg viel schlechter war wie von einem Fahrer heute. Also klar haben die vielleicht anders trainiert, aber
Die Physiologie, ich bin
mir nicht sicher. Also viele sagen ja, Radrennen sind heute schneller geworden und deswegen wird mehr verlangt. Das heißt also, es wird ja vorher schon mehr, um bei dem Begriff zu bleiben, Kilojoule umgesetzt. Und in den letzten 2 Rennstunden wird nochmal das abgerufen, was früher auch abgerufen worden ist oder vielleicht sogar noch ein Tick mehr. Aber davor war es im Endeffekt also energieärmer oder es wurde weniger Arbeit verrichtet. Deswegen, also ich finde es mega spannend und mir kommen auch so anekdotisch so Ideen, wie John Degenkolb mal erzählt hat, wenn ich 200 Kilometer durch den Taunus fahre, mache ich hinterher noch 3 Sprints. So. Ja. Physiologisch würde jeder sagen, warum macht er das? Mhm. Und er wollte halt einfach gucken, okay, was kann ich noch mobilisieren nach 200 Kilometern? Auf der anderen Seite, wie reagiert meine Muskulatur nach 200 Kilometern, wenn ich der irgendwie 1400 Watt abverlange für 30 Sekunden oder für 25? Insofern kommt da eins zum anderen. Was ich jetzt bei meiner Literaturrecherche halt auch mitbekommen habe, ist, dass sich ganz viele diesem Thema annehmen, aber alle stehen sie noch irgendwie ganz vorsichtig gesagt auf dem Schlauch. Also alle sagen, es ist ein wichtiger Parameter, aber man tut sich noch so ein bisschen schwer, wie man den trainiert.
Und da,
oder hast du das anders?
Nee, finde ich gut. Und ich würde bei dem letzten Punkt, den würde ich aufgreifen, weil, und das habe ich auch in irgendeiner Studie gelesen, ich glaube, es war in der von Andrew Jones, gerade brandaktuell 24 oder 25, ich bin noch ein Jahrzehnt zurück, dass es eben nicht der eine Faktor ist, sondern dass das quasi ein multifaktorelles Ding ist, wo halt vieles untergeordnet wird. Und das ist das, was ich daran zugegeben selber auch immer noch in der Praxis spannend finde. Was ich todlangweilig finde, ist dieses wir haben jetzt eine Belastung, dann geben wir der einen Gruppe Kohlenhydrate und der anderen Gruppe ein Placebo und dann stellen wir fest, die Gruppe, die nach 120 Minuten irgendwie weniger Leistung hatte, die Placebo-Gruppe, die hat halt eine geringere physiologische Resilienz erlitten, weil sie halt weniger Kohlenhydrate zugeführt hat. Wow. Das ist so Grundlagenforschung der Kohlenhydrate von vor 70 Jahren und da muss ich echt sagen, so boah, das nervt mich auch ein Stück weit, dass das echt nur eine Studie wert ist, ehrlicherweise, weil das ist ja alles so in der Ernährungswissenschaft und Co. oder auch in der Sportwissenschaft.
Gebe ich kein Koffein oder gebe ich Koffein, da werde ich ja sehr wahrscheinlich auch.
Haben wir jetzt alles einmal gehabt und ja. Müssen wir jetzt auch nicht dem Kind einen anderen Namen geben und dann versuchen, es nochmal anderweitig zu verkaufen, bitte. Gleichzeitig muss man aber klar sagen, das, was du beschrieben hast zu Peter Leo, ich glaube, das ist das, was jeder kennt, der sich irgendwo in diesem Raum befindet zwischen Theorie und Praxis. Also jetzt nicht der reine Theoretiker, der weiß nicht, wie es in der Praxis aussieht. Auch aber nicht unbedingt der reine Praktiker, weil der weiß nicht unbedingt, was vielleicht auf dem Papier jetzt gerade möglich ist. Und das ist eine Sache, die also kenne ich auch aus eigener Erfahrung, die kennen wir bei Highsides aus eigener Erfahrung sehr häufig, dass du halt, und da fallen mir 1000 Beispiele ein, irgendwie sowas hast wie auch ein Radsportler, gerade so im Amateurbereich, auf dem Papier gewinnt der die Österreich-Rundfahrt im Gesamtklassement, ganz klar. Er bekommt es dann aber im Rennen nicht hin. Mhm. Erstmal hier Punkt quasi. Jetzt ist die Frage, woran es liegt. Und es liegt sicherlich auch heute nicht mehr daran, dass es dann irgendwie, dass der jeden Tag aufs Neue die Ernährung verhaut, um nochmal kurz den Schwenk dazu zu haben, sondern es hat offensichtlich andere Gründe. Und das Beispiel zum Beispiel, das kenne ich aus dem Triathlon, zuhauf, dass du sagen kannst, auf dem Papier ist das alles richtig gut, jetzt gibt es aber irgendeine Gap, die dazu führt, dass der die Leistung, die der entweder bei einer Diagnostik imstande ist zu leisten, Klammer auf, wo ja auch bei dem ganzen Durability-Thema immer wieder auf diesen Zustand des Frischen verwiesen wird und dann völlig zu Recht der Kritikpunkt angebracht wird, dass Rennmachen halt nicht immer frisch ist, Klammer zu, und darüber hinaus dann irgendwo nicht nur ausgehend von der Diagnostik, sondern vor allen Dingen auch ausgehend vom Training. Also es ist ja noch viel deutlicher, wenn du sagen kannst, ich habe jetzt hier einen Sportler, der hat eine Schwellenleistung von 400 Watt, der fährt seine G2-Intervalle bei 350 Watt als Beispiel, fährt er im Training ohne Probleme 4x20 Minuten. Dann gerne hier Durability, fand ich sehr schön, wie man es nachvollziehen kann, die Relation aus Herzfrequenz und Leistung, ne? Also eine Trainingsplattform, Training Peaks, Grafik, Junkmiles erste Stunde quasi, haben wir schon, weiß nicht wie häufig drüber gesprochen, wie wichtig diese Grafik ist, die dir halt anzeigt, wie subjektiv zu objektiv sich verhält. Und dann geht es auch darum, dass das ja möglicherweise sowas sein soll, wie ein Indikator für eine fortschreitende Ermüdung, weil du halt eben subjektiv irgendwann einen höheren Aufwand betreiben musst, um die gleiche objektive Leistung zu fahren. Und dann gibt es Leute, die im Training 4x20 Minuten fahren können, ohne irgendeinen Herzfrequenzdrift zu haben in ihrer Leistung. Aber wenn die dann im Rennen irgendwie 350 Watt fahren sollen, ja, dann klappt es halt nicht so, wie die das im Training aus dem FF quasi machen. Und das ist eine Sache, die, also das ist wirklich täglich Brot. Ich glaube, das kennt jeder Coach, jetzt nicht von jedem Athleten, aber von manchen mehr, von manchen weniger. Das ist das gleiche Spiel wie, ich mache ein Beispiel, Marathonlaufen im Triathlon, also hinten drauf bei einer Langdistanz. Und gerade im Hobbysportlerbereich gibt es das super häufig, dass du Leute hast, die laufen isolierte Marathons und Leute, die dann eine Langdistanz machen. Also die gleichen Leute machen dann eine Langdistanz. So, und jetzt würde man sagen, ein isolierter Marathon und ein Langdistanz gelaufener Marathon, eben nicht isoliert, sondern am Ende einer Langdistanz.
Müsste für mich ein riesiger Unterschied sein. Für mich.
Und ich würde jetzt, und jetzt wo kommt der her?
Einfach, weil du schon kaputt da reingehst. Du hast nicht mehr volle Kohlenhydratspeicher. Deine Muskulatur ist vielleicht ermüdet. Deine nicht deine Anatomie, aber im Endeffekt durch das Sitzen sind bestimmte Sachen, ich sag's jetzt mal landläufig, etwas steifer und weniger locker, also nicht mobilisiert. Das würde ich alles damit reinpacken.
Super. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist der Unterschied? Und das ist das, was Durability quasi am Ende des Tages ausmacht. Mhm. Also der läuft isoliert einen 3-Stunden-Marathon. Mhm. Wie schnell läuft der den auf die Langdistanz mit all den bekannten Faktoren, die du gerade völlig richtig angesprochen hast? Ne? Also die multifaktorelle Resilienz oder auch Nicht-Resilienz in dem Falle. Also woran liegt es? Und jetzt würden wir sagen, okay, der läuft den nicht auch in 3 Stunden. Okay, fair. Und jetzt stellt sich ja die Frage, was ist noch normal? Also was wäre ein normaler Verlust an Leistungsfähigkeit quasi, was wäre ein normales Einschleichen von Ermüdung und was wäre nicht mehr normal? Also wenn der jetzt das Ding läuft in, ne, isoliert in 3 Stunden, würde ja schon mal heißen, der ist ein erfahrener Marathonläufer. Wenn ich jetzt sagen würde, der läuft das in 3 Stunden 15, dann hinten drauf, dann würden wir sagen,
super.
Super.
Ja.
Ne? Also der hat vorher ordentlich Kohlenhydrate verbraucht, der hat nicht mehr komplett gefüllte Speicher, deswegen muss der mit einer geringeren Intensität laufen, der hat die Körperposition nicht gerade optimal für, sagen wir mal, 4,5 bis 5,5 Stunden roundabout, um ihm ähnliche Leistungsfähigkeit beim Radfahren zu geben. Und deswegen braucht er eine Viertelstunde länger. Was aber ja zum Beispiel in puncto Geschwindigkeit schon auch recht viel ist. Also wenn man sich dann überlegt, wie viele Sekunden das auf einen Kilometer weniger sind, dann häuft sich da schon so ein bisschen was an. So, und jetzt ist aber die Frage, wo ist noch normal und wann hört normal auf und was ist der Grund dafür? Und das ist das, was ich spannend finde, weil abseits der Ernährung, wenn jetzt Ernährung das Thema ist und du hast jetzt einen Hobbysportler und der läuft isoliert 3 Stunden, läuft aber hinten drauf 3,45. Dann würde ich sagen, vom Gefühl her, ja, das so richtig erklären kann ich es mir nicht, weil es ist so viel weniger intensiv.
Ich hätte jetzt so gesagt, also 3,45 ist vielleicht viel. Ich hatte jetzt gerade so von meinem Kopf mal überlegt, nehmen wir mal an 15%.
Ja.
Also wir nehmen mal an, du läufst sonst einen Marathon in 2 Stunden, nur damit es einfacher zum Rechnen ist. Ja. Dann würdest du ihn dann ermüdet laufen in 2,12? Nee.
120 davon 15%
ist schon ein bisschen mehr.
12 Minuten 18, plus 18, 6, 18 Minuten.
Genau. 2,18. So. Was sagt man, 3 Stunden?
Ja.
Sind es 118 plus 9 wären 27.
Ja.
So, also ungefähr 30. Wenn er 3,30 läuft, wäre für mich nur okay. Hm. 3,45 hast du gesagt, das ist schon ein Pfund, ja. Okay,
genau.
Gut. So. Also vielleicht wären 15%, je nachdem, also jetzt kommt natürlich wieder der Schlaue von außen und sagt, ja, wenn der Rad all out gefahren ist, ja klar, wenn der Rad all out gefahren ist, kotzt er erstmal. So nach dem Motto, dann zieht er sich die Laufschuhe an, dann sind die ersten. Also ab wann misst man dann? Aber ab dem Moment, wo er das Zelt verlässt und war dann 15 Minuten in der Wechselzone oder ab dem Moment, wo er vom Rad absteigt?
Ja. So, und jetzt kommt ja genau die Situation. Jetzt kommt das gelebte Leben und das ist jetzt ein Sportler von dir. Und dann überlegst du, okay, der ist jetzt 3,45 gelaufen und vielleicht auch nicht nur einmal, weil irgendwie, keine Ahnung, unglückliche Situation, was auch immer, ne, vielleicht äußere Bedingungen, Wetter, dies, das, jenes, sondern der macht das auch ein zweites und ein drittes Mal. So, und dann beginnt ja dieser Prozess, wo du sagst, oder wo sich beide einig sein werden wahrscheinlich, Coach und Athlet, dass die Schere zu groß ist. So, und dann würde man sich fragen, okay, woran hat es gelegen? Und das Erste, wo du immer... Zumindest, also das wäre unprofessionell, wenn nicht, aber wo du nachschauen würdest, ist halt eben genau das Thema Radfahren. Ne? Wie ist der Energieverbrauch gewesen beim Radfahren, wie ist der Kohlenhydratverbrauch gewesen? So, was dann aber ja auch, muss man fairerweise sagen, eines der einfachsten Dinge ist, im nächsten Anlauf zu kontrollieren. Also das würdest du eigentlich nach dem ersten Mal schon machen, dass du überlegst, hey, bei welcher Leistung ist der gefahren? Wie sieht das auf dem Papier aus, quasi seine Leistungsfähigkeit? Wie viele Kohlenhydrate verbraucht er bei Leistung XY? Selbst wenn du dann irgendwie ein gewisses Puffer einräumst und so weiter. Und dann wirst du ungefähr sagen können, ob der beim Radfahren pro Stunde, sagen wir mal, einen Delta hatte von, ob das jetzt eher minus 20 Gramm Kohlenhydrate waren oder minus 80 oder 60 bis 80, sagen wir mal. Weil minus 20 auf 5 Stunden, sind 100 Gramm Kohlenhydrate. Ne? Du wirst es ja eh nicht unbedingt so hinbekommen, dass du on point im Ziel quasi die Dinger leer hast. Und deswegen wäre das okay, wohingegen jetzt natürlich 60 bis 80 Gramm halt was wäre, wo du sagen würdest, okay, dann ist alle. Ne? Also dann
geht auch nichts.
Genau, dann funktioniert es nicht. Dann sind 400 Gramm Kohlenhydrate verbraucht in 5 Stunden und dann ist der Tank leer. So, wie gesagt, immer gesprochen vom Delta. Ne? Also wir haben schon eine Zufuhr gehabt und halt entsprechend dann, je nachdem wie viel auch immer verbraucht, sodass das Delta halt von 80 Gramm Kohlenhydraten dabei rauskommt. Was im Übrigen eine Sache ist, muss man auch mal klar sagen, du musst es dann schon doll verhauen, ne? Also wenn du es schaffst, 400 Gramm Kohlenhydrate Defizit zu haben nach einem 5 Stunden Radsplit, dann hast du quasi pacing-technisch alles verkehrt gemacht, was man irgendwie machen kann. Also,
das ist aber streng.
Ja, aber das ist nur...
Aber ich glaube, das gelebte Leben ist wirklich manchmal so.
Muss ja jeder selber überlegen, ob er Lust drauf hat.
Aber
ist halt einfach so, wo ich sagen würde, das ist ja eine Frage der halbwegs vernünftigen Vorbereitung. Und überleg mal, wenn du jetzt... Nehmen wir mal an, du nimmst selbst nur 60 Gramm auf oder oxidierst nur 60 Gramm, versuchst 90 aufzunehmen. Jetzt Gewicht und so weiter, egal, mal kurz. Aber und oxidierst die 60 Gramm, dann müsstest du für ein Defizit von 60 bis 80 Gramm, musst du halt 120 bis 140 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde verbrauchen. Das ist halt mindestens G2-Bereich bis eher Oberkante G2-Bereich, so ungefähr. Ne? Und dann bist du vor allen Dingen ja in einem Bereich, wo der Kohlenhydratverbrauch so exponentiell ist, dass das halt ein sehr schmaler Grad ist zwischen eh schon schlecht oder katastrophal schlecht quasi. Ne? Also ein bisschen da drüber und dann ist die Realität ja auch immer wechselnde Belastung. Also ist ja nie irgendwie.
Ich würde nur sagen, du kommst linear. Als Akademiker und wenn jetzt einer seinen ersten Ironman macht und das dann macht und dann irgendwie beseelt ist vom Radfahren, dann gibt es natürlich auch mal Menschen, die das dann irgendwie vergessen vor lauter Begeisterung. Das darauf
zu essen.
Darauf
fair. Ich das ist ja nicht das Problem.
Darum geht's mir. Und das die haben ja natürlich nicht das Wissen, das du hast, dass du sagst, okay, jeden Riegel, den ich nicht esse, jede Trinkflasche, die ich nicht annehme, so nach dem Motto, die potenziert sich im Endeffekt in der die negativen Folgen potenzieren sich dann letztendlich, ja. Weil du kannst ja nicht mehr 3 Liter Flüssigkeit oder 180 Gramm Kohlenhydrate in 10 Minuten aufnehmen, die dir nachher fehlen. So, das meinte ich lediglich. Nee,
also. Und da hast du auch recht. Worauf ich noch viel mehr abziele, ist quasi die Leistung, die du fährst, um dann halt so weit in den Kohlenhydratverbrauch hineinzureichen, als dass du halt einfach die ganze Zeit viel zu doll fährst. Also unabhängig jetzt, ob du vergisst zu essen oder nicht ausreichende Mengen zuführst oder sowas in der Art, sondern wirklich einfach dir überlegt hast, bei 300 Watt Schwellenleistung, dass das jetzt eine gute Idee ist, im Durchschnitt 250 Watt zu versuchen zu fahren. So, was niemals klappen kann dann. Also vielleicht noch für die 5 Stunden und ist auch toll, je schneller man fährt, desto früher ist man fertig. Aber es ist halt nicht 2 Disziplinen hintereinander machen, sondern immer noch
später
3.
Bremst, fährt länger schnell, gell?
Ist so, genau. So, und was ich eigentlich sagen will, ist, das Ernährungsthema finde ich relativ langweilig, weil das ist ja kein Thema der physiologischen Resilienz für mich im eigentlichen Sinne, sondern das ist eine Frage der Ernährung. Fertig.
Ja, weil sonst kommen wir wieder zu Train the Gut und dann wird es wieder lustig, gell? So nach dem Motto, dass du auch nach 6 Stunden schaffst, 60 Gramm Kohlenhydrate oder 80 aufzunehmen und so. Und dann ist es die Frage, ist es noch dieser Faktor, von dem wir reden? Ja.
Und da fängt ja Durability an, Spaß zu machen, quasi bei der Frage, was ist es denn jetzt eigentlich, was dafür sorgt, dass selbst wenn ich gegebenenfalls die Ernährung gut hinbekomme, ja, und da könntest du ja jetzt eine Langdistanz so ausgestalten, dass du sagen kannst, du bist in der T2, mal kurz sinnbildlich gesprochen, und du hast noch 80% gefüllte Glykogenspeicher. Also bist noch super ausgestattet, musst vielleicht, sagen wir mal, 10 Sekunden langsamer laufen auf einen Kilometer, okay, fair. Mhm. Aber wenn wir uns das dann umrechnen, dann ist es wirklich ein ganz, ganz schmales Ding am Ende des Tages. Und dann läufst du den Marathon halt nicht in 3 Stunden, sondern in 3 Stunden 12. So, aber das passiert ja jetzt nicht, sondern es gibt ja jetzt irgendwelche Gründe, die dazu führen, dass das so nicht klappt. Und um das vorwegzunehmen, was ich glaube, was jetzt auch ein Stück weit passiert, ist einfach, dass da die Wissenschaft ein bisschen an ihre Grenzen stößt, wenn sie versucht zu pauschalisieren. Also das ist nicht ihre Intention, aber so beginnt nun mal irgendeine Form von Grundlagenforschung, dass ich erstmal Mittelwerte bilden will und gucken will, wie verhalten sich die 2 Gruppen zum Beispiel zueinander oder. Wohingegen der Praktiker den großen Vorteil hat, der hat einen Menschen vor sich und kann sich dann dezidiert für denjenigen überlegen, warum ist das ein wiederkehrendes Thema, dass der sein Potenzial auf der Distanz dann nicht offensichtlich nicht vollständig entfalten kann. Mhm. Und Marathonlaufen im Triathlon ist ein Sinnbild dafür quasi. Ne? Das ist ja ganz, ganz fabelhaft, wo du dann aber auch die Unterscheidung treffen kannst, sage ich mal, zwischen den größeren, ich will gar nicht sagen Fehlern, das klingt immer so hart, aber zwischen den offensichtlichen Dingen, Kohlenhydratversorgung, Trainingszustand, lass uns damit anfangen, und dann vielleicht aber auch den nicht offensichtlichen Dingen. Und das ist zum Beispiel, du hast das gerade super gesagt, eines der Dinge, die absolut unterschätzt sind, ist zum Beispiel Körperposition beim Radfahren und dann halt die Biomechanik, die dazu führt, dass du halt eben schon anfängst mit eingefallenen Schultern, weil du halt vorher 5 Stunden lang mit eingefallenen Schultern da sitzt und deinen Hüftbeuger halt eben nicht so weit aufmachst und deine Schrittlänge halt leidet. Und dann kommt halt irgendwann die Ermüdung dazu, die natürlich jedes anfängliche Problemchen quasi immer weiter potenziert und potenziert und potenziert. Und dann wird die Schrittlänge immer kürzer und immer kürzer und der Oberkörper fällt immer weiter ein und fällt immer weiter ein und so weiter. Mhm. Und dann kann es gut sein, dass der Grund für die mangelnde Resilienz möglicherweise daran liegt, dass die Oberkörperstabilität zu gering ausfällt, weswegen der dann einsackt, sage ich immer.
Ich finde es zum Beispiel, also ich finde es gerade beim Triathlon eigentlich spannend, wenn wir beim Laufen sind, dann kommen wir ja so zu so einem Thema, was dir extrem viel Spaß macht, ist sowas wie Laufökonomie. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt eine wir reden jetzt mal mit irgendwie mit Prozenten, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel den Kilometer in 4,45 laufe, dann ist meine Laufökonomie bei 10 Punkten, ja?
Ja.
Wenn ich den in 4,30 laufe, ist er vielleicht nur noch bei 9, also nicht mehr so gut. Vielleicht, wenn ich in 5,20 laufe, ist die Laufökonomie auch nicht mehr so gut.
Ja.
So. Und jetzt ist ja so die Frage im ausgeruhten Zustand. So.
Ja.
Jetzt laufe ich das Ganze ermüdet.
Ja.
Und dann frage ich mich immer, wie kann ich, und ich glaube, das ist ja auch das, wo sich die Wissenschaftler, beziehungsweise die Trainer sind ja gar nicht, also ist immer die Frage, ob die Coaches die Wissenschaftler sind, viele haben einen wissenschaftlichen Background, wo die jetzt im Endeffekt überlegen, wie können wir bestimmte Dinge simulieren? Also wie kaputt ist denn ein Körper, wenn er bei der Tour de France nach 180 Kilometer an einen 20 Kilometer Schlussanstieg kommt?
Mhm.
Also was ist da alles passiert? Wie lange ist der im Wind gefahren? Also nehmen wir mal an, er ist trotzdem gut energetisch versorgt worden. Aber ja, so nach dem Motto, du wirst ja auch irgendwann im Kopf rammdösig. Dann hast du äußere Temperaturen, dann verlierst du vielleicht ein bisschen irgendwie den Fokus. Also ich finde, da spielt so unglaublich viel rein, dass ich gar nicht weiß, ob das so physiologisch so zu greifen ist.
Mhm.
Weißt du, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch über eine Motorik komme, wir wissen ja selber, ich glaube, es waren die ersten Geschichten, über die wir mal geredet haben vor gefühlt, was weiß ich, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir mal über Chunk Miles geredet haben, wie der Podcast heißt. Je länger du fährst, desto größer wird bei einem Untrainierten oder bei einem wenig Trainierten die Leerlaufzeit.
Mhm.
So nach dem Motto, du läufst einfach rollen, du bist müde. So nach dem Motto, du kannst noch 150 Watt fahren, darum geht's gar nicht. Also physiologisch ist alles gut. Aber dein Kopf macht es irgendwann nicht mehr mit und du fährst dann eher schneller und lässt rollen. So bis zur nächsten Kurve und beschleunigst dann wieder raus. Und da weiß ich irgendwie nicht, ob man das alles so einfach greifen kann. Und ich finde, gerade sowas wie Laufökonomie oder Bewegungsökonomie ist ja eine mega spannende Geschichte.
100%.
Wenn du dann auf einmal viel zu viele Einflüsse hast, weil du selber motorisch Dinge nicht mehr sauber machst.
Ich würde mich fragen bei einer Tour de France, wie zum Beispiel die Kohlenhydratoxidation ist mit fortschreitender Zeitdauer. Also du nimmst die gleiche Menge an Kohlenhydraten, die führst du zu.
Ja.
Also funktioniert die Glukosetransporter, funktionieren die auch nach 3 Wochen noch genauso gut? Also ich weiß es nicht, aber das wäre für mich zum Beispiel eine Frage, die ich hätte quasi. Ich meine, der ein oder andere wird das sagen können, der das schon mal wirklich dezidiert, müssen wir Tim Podlogger fragen, wie er das mal dezidiert ausprobiert hat und so weiter, das zu machen oder zumindest mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber das wäre dann irgendwas, wo du ja quasi, vielleicht ist das ein bisschen auch, was Durability quasi meinen soll, sagen wir es mal so. Du nimmst, dass eine Veränderung stattfindet in einem Mechanismus, den du eigentlich als gesetzt annehmen würdest.
Mhm.
Und jetzt nicht Kohlenhydratversorgung, ja, die ist geringer, deswegen ist die Ermüdung größer, sondern eher, ich nehme 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auf, weil ich weiß, im ausgeruhten Zustand ist das die Menge, die ich oxidieren kann, wenn ich 80 Gramm Kohlenhydrate zuführe. Und wie verändert sich das über Zeit? Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir uns gerade bei der Kohlenhydratoxidationsstudie stellen, die wir machen. Ist ja die Frage, also du brauchst eine gewisse Zeit in dem Test, um zu sagen, okay, jetzt habe ich hier meinen Peak erreicht an Kohlenhydratoxidation.
Mhm.
Und wie wird der sich verändern, wenn du halt nicht mehr ausgeruht bist? Oder wenn der halt, sagen wir mal, sinngemäß bei Stunde 2 stattfindet in dem Test, wie würde der sich verhalten über 4 Stunden oder über 5 Stunden? Oder am nächsten Tag, wenn du das Ganze nochmal wiederholst und so, ne? Und das ist ja irgendwas, was ein Mechanismus ist, wo du eigentlich sagen würdest, das ist die Oxidationsrate, genau wie das ist die VO2 Max. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist deine VO2 Max wirklich, wenn du 4000 Kilojoule verbraucht hast, den 6. Tag in Folge bei der Österreich-Rundfahrt fährst, was auch immer.
Mhm.
Und das, finde ich, ist das Spannende. Und da wird aber immer, oder die Wahrscheinlichkeit, dass man da am Ende dezidiert hingehen kann und sagen kann, der Parameter ist es gewesen oder der Faktor. Ja, das wird immer ein Zusammenspiel sein, glaube ich. Also man wird es nie hinbekommen, ich sage das so negativ, als wenn es sich nicht lohnen würde, das rauszufinden, sondern das will ich überhaupt nicht sagen. Ich schätze das Thema sehr und ich glaube, da ist viel Potenzial drin. Ratschlag wäre aber auch, irgendwie gerne mal mit einem Praktiker zu sprechen. Und es ist jetzt nicht mein Ratschlag, ich sehe mich nicht weder als Praktiker noch als Theoretiker, sondern vielleicht irgendwo dazwischen, aber ich glaube, das ist so ein Thema, das bietet Potenzial, dass wir es zu akademisch angehen, obwohl der Praktiker es schon tagtäglich macht. Also obwohl der Praktiker tagtäglich vor der Herausforderung steht zu sagen, warum ist dieser Fahrer auf dem Papier so gut, aber im Rennen bringt er es einfach nicht zusammen. Und dann gibt es 1000 Gründe dafür, die ich sage. Vielleicht hat er einfach Angst, im Feld zu fahren. Ganz
ja,
banal.
Nee, das stimmt
wirklich
schon.
Die banalsten Dinge, wo ich auch bei den Papern, wenn es dann um die Faktoren geht, was Durability quasi verändern kann, auch denke, ja, ich verstehe das, wir müssen irgendwo eine Grenze ziehen, deswegen nennen wir es physiologische Resilienz. Aber neben der physiologischen steht noch die psychologische Resilienz, die neuronale Resilienz, die dies, das und jenes und so weiter. Ne? Alleine die Formen der Resilienzen, da reicht halt nicht eine. Da braucht es halt mindestens mal 3, 4, 5, 6, 7 und dann jeder einzelne auseinanderzunehmen. Aber nochmal, für einen Praktiker halt eigentlich auch oft das gelebte Leben. Ne?
Ich finde schon, du siehst im Radsport wirklich Fahrer, also wenn du zum Beispiel Straßenweltmeisterschaften anguckst, die jetzt so ein bisschen wellig sind oder so also Frühjahrsklassiker anguckst, die so zwischen 220 und 250 Kilometer lang sind, also je nachdem wie viel Höhenmeter, also eine Flandern-Rundfahrt oder zum Beispiel Lüttich-Bastogne-Lüttich oder so, dann hast du immer schon das Gefühl, du siehst ähnliche Fahrer vorne. Mhm. So, also wer das kann, es kann Remco Evenepoel, es kann Tadej Pogacar, es kann teilweise, wenn es Watt pro Kilogramm nicht ganz so wichtig ist, Mathieu van der Poel, wobei der in Lüttich auch schon Dritter geworden ist. So. Ja. Und da, du siehst solche Fahrer, wo du einfach das Gefühl hast, okay, die können in der letzten Rennstunde dann nochmal im Endeffekt das machen, was sie in der dritten auch schon machen hätten machen können, was aber vielleicht gar nicht verlangt war, weil da irgendjemand anders für sie im Endeffekt die Pace gemacht hat und so. Und also da siehst du schon, Peter Leo sagte ja mal, es kommt drauf an, im Endeffekt fährst du, wenn du Profi bist, nie wieder so viele Stunden, wie wenn du im Endeffekt noch U23 bist, weil du viel mehr Rennen hast oder so.
Ja, genau.
Und er hat dann auch bestimmte Stundenanzahlen von bestimmten Stundenanzahlen gesprochen, die du dann einfach trainieren musst, um überhaupt dahin zu kommen. Aber ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel so Fahrer anguckt wie Alessandro Valverde, das war so ein Fahrer, der ist im Alter nicht zwingend schlechter geworden. Und was man von älteren Fahrern halt auch hört, die immer noch gut sind, diese Bereitschaft, in den Schmerz zu gehen oder sich also zu verausgaben. Schmerz ist immer Gott, wie schlimm. Voll. Also so. Wie gehe ich damit um und wie toleriere ich das und macht mir das Spaß oder lasse ich das einfach an mir abtropfen, weil ich weiß, dass es so ist und mir passiert eigentlich nichts und das wird nicht schlimmer oder so. Also, dass man weiß, so fühlt es sich an, so mache ich das und damit kann ich im Endeffekt leben oder ins Ziel kommen. Ich glaube, das gehört auch mit dazu und das ist so ein bisschen, wo ich mir auch so denke, das sind so viele Faktoren. Und dass der Athlet auch selber bereit ist, seinem Körper zu sagen, okay, pass auf die Schrittlänge auf und du das nicht nur weißt, sondern im Endeffekt auch die Transferleistung schaffst, die Schrittlänge zu verlängern oder zu sagen, nee, komm, wir pedalieren weiter mit 95 Umdrehungen, auch wenn wir in der sechsten Rennstunde sind, auch wenn es mir schwer fällt, aber wir kommen da wieder rein. Und das finde ich schon irgendwie spannend. Da denke ich irgendwie, da ist der Physiologie, ist zwar schön, das physiologisch begründen zu können irgendwann mal, aber ich glaube, da gehört viel mehr dazu.
Und jetzt steile These an der Stelle. Wir reden die ganze Zeit über Fahrer, die auf dem Papier besser sind und die es dann in der Realität nicht unbedingt genau auf dem Level zustande bringen. Jetzt ganz egal, ob im Triathlon auf dem Papier oder im Radsport auf dem Papier. Es gibt auch das Gegenteil.
Klar.
Und da fallen uns klassische Beispiele ein im Radsport, wo wir alle wissen, dass derjenige, der die meisten Tour de France-Etappen im Leben gewonnen hat, garantiert jemand gewesen ist, der dir auf dem Papier nicht unbedingt aufgefallen wäre, sondern wo du gesagt hättest, also weder die Körperkonstitution qualifiziert ihn irgendwie schon mal direkt für einen absoluten Top-Sprinter.
Noch die absoluten Watt.
Noch die absolute Leistung, die er abgibt. Noch die Leistung über 10, 15 oder 30 Sekunden. Oder. Das heißt, auf dem Papier wäre er dir jetzt so nicht aufgefallen. Ist keiner von den offensichtlichen Jungs, wo du sagst, aha, guck mal, hier, ne, 1500 Watt für 10 Sekunden jetzt gerade im Durchschnitt gefahren auf dem SRM-Ergometer, der muss irgendwie was können. So, und da zum Beispiel wird es Gründe geben, warum Mark Cavendish, über den wir gerade reden, so erfolgreich gewesen ist. Und das Gleiche kannst du auch, im Triathlon kannst du genau das Gleiche sagen. Schau dir die Laufökonomie von Patrick Lange an, ist immer mein Beispiel, dann ist die auf dem Papier nicht so gut, wie man denkt, dass sie sein müsste, um 2,30er Marathons zu laufen. Aber es findet halt quasi keine Ermüdung statt. Also die wird halt gehalten vom ersten bis zum letzten Kilometer. Und schau dir die Zeiten an. Die Zeiten sind immer so, dass da, wo alle anderen die ersten 5 Kilometer schnell laufen, das Patrick nicht auffällt. Hinten raus aber natürlich dann weiterhin die gleichen Zeiten, also sinngemäß die gleichen Zeiten läuft, wo alle anderen dann sukzessive Kilometer für Kilometer immer langsamer und langsamer und langsamer werden. So, und das ist das, was den zum Beispiel in puncto Laufökonomie auszeichnet. Es findet einfach quasi keine Ermüdung statt. Und das ist eine Riesensache, ne? Das ist halt was, also mir fällt kein anderes Beispiel ein, was ich jemals quasi messen konnte und dann im Rennen sehen konnte, wo das genau so geklappt hat. Mhm. Es gibt einige, die auf dem Papier alle eine bessere Laufökonomie haben, wo du sagen würdest, okay, das ist ja erstmal schon mal gut. Aber dann gibt's halt diese Sache, dass sich die Frage stellt, genau wie du es gerade gesagt hast, ja, wie ist denn die Laufökonomie nach Rennstunde 5, mhm, wenn du halt schon eine Dreiviertelstunde geschwommen bist und 4 Stunden Rad gefahren bist quasi, ne? Und dann ist die erstmal schon mal initial nicht mehr so wie auf dem Papier. Und dann wird die aller Voraussicht nach sukzessive immer schlechter und schlechter und schlechter. Und in dem Beispiel halt eben nicht. Oder zumindest bei weitem nicht so, wie man es annehmen würde. Und das ist ja auch das, was diese Studien zeigen. Und das finde ich ganz, zumindest manchmal ganz gut, dass die deutlich machen, dass die Range der Ermüdung quasi einen Eindruck darüber gibt, wer jetzt hier eine größere physiologische Resilienz hat und wer eine niedrigere physiologische Resilienz hat. Und das finde ich ganz vernünftig zu sagen, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, Belastung A, machen die im ausgeruhten Zustand, dann machen wir die gleiche Belastung im ermüdeten Zustand und dann stellen wir fest, dass halt eben nicht alle einen linearen Abbau haben quasi an Leistungsfähigkeit oder halt eben eine größere Resilienz oder weniger große Resilienz, sondern dass die Spannbreite halt sehr groß ist. Und das ist ja genau das, was passiert quasi, ne? Die individuelle Frage, was ist der Grund dafür, warum jetzt hier gerade die Leistungsfähigkeit nicht so aufrechterhalten werden kann wie im frischen Zustand? Und warum ist die bei den 15 Getesteten, warum habe ich da 15 verschiedene Resilienzen, die ich da rausbekomme? Da wird super spannend und das ist eine coole Sache. Und dann natürlich am Ende rennentscheidend. Also das muss man ja auch mal sagen, ne? Du kannst so viel testen, wie du lustig bist. Wenn du es nicht schaffst, ein Testergebnis aus dem Labor sinnvoll auf die Straße zu übertragen, und das meine ich jetzt nicht als der Athlet, der das sinnvoll überträgt, sondern die Erkenntnis zu nehmen und aus der Erkenntnis mehr zu machen oder die immer weiter zu überprüfen und zu überprüfen und zu überprüfen, um dann zu schauen unter deinen gegebenen Evaluierungen, die du hast, indem du Vorermüdungen einbaust und dann nochmal testest oder dies und das und jenes machst, um dann eine Erkenntnis fürs Rennen zu gelangen als Beispiel. Und jetzt egal, ob das ein Radrennen oder ein Triathlon ist oder was auch immer, das Prinzip ist immer das gleiche, ne? Und das ist was ich super spannend finde und das finde ich an dem Thema auch toll und deswegen bin ich sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Es gab diese schöne Studie von, also zitiert worden ist, Namen vergessen, reiche ich nach, 97 hat es eine Studie, Joyner glaube ich ist es gewesen, hat es eine Studie gegeben über die Simulation des Marathonlaufens, mhm, und ich hoffe, ich bin jetzt richtig, aber Joyner hat gesagt, die menschlich mögliche Grenze beim Marathonlauf liegt bei Stunde 57 und, keine Ahnung, 48 Sekunden, sage ich jetzt, also 1,57 hoch, glaube ich. Und jetzt wissen wir, dass quasi der inoffizielle Marathonrekord als auch der offizielle relativ nah daran liegen, ne? Also 1,59, mhm, paar zerquetschte, roundabout 2 Minuten Unterschied, wohingegen dann der gelebte Marathon-Weltrekord bei 2 Stunden 2 gerade liegt, ungefähr, glaube ich. Also sagen wir mal 5 Minuten Unterschied, was ja schon super nah dran ist. Und was in diesen Studien dann häufig zitiert wird, und das finde ich ziemlich geil, dass zum Beispiel für dieses Nike-Project damals, oder Ineos-Project muss man vielmehr sagen, also dieses 2-Stunden-Weltrekords, dass da ja nicht nur ein Läufer war mit Eliud Kipchoge, auf dem das Augenmerk gelegen, mhm, hat, sondern das war ja 15 Jungs waren, die alle irgendwie dieses Niveau haben mussten, um unter 2 Stunden zu laufen. Und der eine ist am Ende der gewesen, den man dann, ich sag's jetzt mal, ohne es despektierlich sagen zu wollen, aber vorgeschickt wurde, mhm, quasi, der es natürlich gewinnen musste dann, ne? Oder der es schaffen musste. Und das Spannende dabei ist ja, das waren alles Leute, die in der Lage waren, auf dem Papier einen 2-Stunden-Marathon zu laufen. Ganz offensichtlich. Aber auch die Herleitung, warum die in der Lage dazu sind, die war ja schon unterschiedlich. Also die Spannbreite der maximalen Sauerstoffaufnahmen, habe ich noch nachgelesen, lag zwischen, jetzt weiß ich nicht ganz genau, aber 68 bis 84 Milliliter Sauerstoffaufnahme.
Was?
Riesig.
Ja.
Absolut riesig.
Also prozentual ist es ja mördermäßig.
Ja, und vor allen Dingen prozentual, ne, jetzt nicht gerechnet von, sag ich mal, irgendwie, weiß nicht, Sauerstoffaufnahmen beim Menschen oder beim männlichen Homo sapiens fangen an bei 40 Milliliter und deswegen ist die Range 45 Milliliter Delta und da war die Range 20 Milliliter oder sagen wir 16, mhm, sondern wir müssen ja anfangen bei 65, sonst kannst du gar nicht mitreden von der Disziplin, von der wir gerade sprechen, also Langstreckenmarathon. Da, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich nicht gedacht, dass jemand mit einer 68er Sauerstoffaufnahme, Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht, in der Lage sein kann, 2-Stunden-Marathon zu laufen. Und dann kommt ja
dann
ja
nur 40 Kilo im Vergleich, oder? Also,
oder halt eine sensationelle Laufökonomie. Nein, dann kommen ja die drei Dimensionen, die dann immer beschrieben werden quasi bei eben diesen Marathonprojekten oder wo wir ja irgendwann so in den letzten 20, 30 Jahren, wo sich ja die Sportwissenschaft letztendlich, ja vielleicht jetzt gar nicht alle, aber wo man sich so ein bisschen darauf verständigt hat, zu sagen, wir haben drei Dimensionen, die Marathonlaufen ausmachen. Das erste ist die Schwellenleistung oder Schwellengeschwindigkeit. Das zweite ist die Sauerstoffaufnahme, die du brauchst, um eben Marathongeschwindigkeit zu laufen. Also mit der Frage, wie viel deiner maximalen Sauerstoffaufnahme kannst du ausnutzen? Und dann die Ökonomie. So, und da geht die Variable ja schon los. Ich finde diese Einordnung immer so ein bisschen, ich kann damit leben, das ist okay, ich kann das auch absolut nachvollziehen und wahrscheinlich ist es auch der sauberste Weg, das wissenschaftlich auszudrücken. Aber ich habe ein Problem damit, dass wir eigentlich quasi zwei Parameter nehmen, die auf ein Ergebnis hinweisen und ein Ergebnis nehmen. Also für mich ist eine Schwellengeschwindigkeit immer ein Ergebnis von etwas. Quasi, das ist ne, die Frage danach, warum liegt die Schwelle da? Weil die Schwelle sich in dem Falle, sagen wir jetzt mal, zusammensetzt aus einer Laktatproduktion und einem Laktatabbau. Dann hat die zwei Bestandteile. Also und dann am Ende kommt ein Ergebnis raus und das ist die Schwellenleistung. Wohingegen die Sauerstoffaufnahme, die du bei Marathongeschwindigkeit hast, die ist eher eine Art des Rechenwegs quasi, ein Teil der Gleichung und das andere das Ergebnis. Und deswegen tue ich mich schwer, dass das die drei Dimensionen sind. Für mich wären die gedanklich eher sowas wie, oder ich will nicht sagen eher, aber ich fände es manchmal gut, würden wir aufteilen in quasi zum Beispiel Laktat produzieren, Laktat abbauen und eben die Ökonomie dabei. Vom Prinzip her ist es das Gleiche am Ende des Tages. Ne? Es fließt halt mit rein. Oder Ausnutzung, Sauerstoffaufnahme gerne auch, finde ich auch sehr wichtig. Hat aber auch wieder viel damit zu tun, wie viel Laktat wir produzieren und wie viel wir abbauen. Also auch da gibt es einen Zusammenhang quasi. Ne? Je mehr wir produzieren, desto mehr Sauerstoff müssen wir am Ende darauf verwenden, Laktat weiter zu verstoffwechseln, desto weniger können wir Sauerstoff verwenden, um in Vortrieb umzuwandeln. Worauf ich hinaus will ist, dass diese Spannbreite da schon riesig war. Also es konnte gut sein, dass du jemanden hattest mit einer relativ niedrigen Sauerstoffaufnahme, der es aber schafft, zu einem hohen Prozentsatz diese maximale Sauerstoffaufnahme in Vortrieb umzuwandeln. Also deswegen quasi vielleicht nicht, keine Ahnung, sagen wir mal 88% seiner Sauerstoffaufnahme bei Marathongeschwindigkeit ausnutzen kann, sondern 92%. Was im Übrigen so die Zahl war, was glaube ich dann am Ende als Mittelwert rauskam. 92% Ausnutzung der Sauerstoffaufnahme. Ist halt ein absurd hoher Wert. Ne? Ist halt, also, du hast einen sehr ordentlichen Hubraum und kannst fast alles davon über 2 Stunden nutzen. Mhm. Ist halt schon geil. Und auch da geht ja, also, dann wird in den Papern beschrieben, dass jetzt die Durability sowas wie die vierte Dimension ist quasi, die jetzt diesen dreien hinzugefügt wird. Aber diese vierte Dimension setzt ja auch schon an den dreien an.
Ja.
Also, die Frage ist, Sauerstoffausnutzung 92% am Anfang und am Ende auch noch? Fragezeichen. Oder sinkt die dann gegebenenfalls, ne? Dass du sagen kannst.
Oder steigt die sogar nach einer gewissen Zeit, wenn ich warm geworden bin.
Sehr gutes Beispiel.
Also ich meine, es gibt ja immer diese berühmte.
Ja, sehr gutes Beispiel.
Ist ja auch die berühmte zweite Luft, ja. Also zum Beispiel, man hat ja im Radsport oftmals diese Geschichten, was mich mal interessieren würde, ob das eine reine psychologische Komponente ist. Ein Radfahrer fängt an und sagt, boah, ich habe aber schlechte Beine. So. Und dann siehst du den am Schlussanstieg und dann sagt er, oh, die Beine sind aufgegangen. Ja?
Ja.
Wir kennen
ja.
es aber selber auch. Erste halbe Klar. Stunde, je älter man wird, ist fürchterlich bei jedem Sport. So nach dem Motto, du hast das Gefühl, oh, so nach dem Motto, das erste Mal, um mit den Kollegen bei Eurosport, das Laktat muss richtig in die Haarspitzen gehen.
Richtig.
Und dann, wenn's. Und dann läuft die Geschichte. Und deswegen denke ich, also da ist so viel, was noch so ein bisschen im Argen ist. Also ich hätte noch so eine Sport-LK-Frage, weil wir reden ja immer von einem V2-Max-Wert. Und in der Wissenschaft ist der ja sicher definiert, wie lang der dauert. Ja? Könnte das aber sein, dass es Unterschiede gibt, dass du deine VO2 Max vielleicht eine Minute hältst? Also ich sage jetzt mal ein Ding, ich halte sie nur 30 Sekunden und Chris Froome hält sie 4 Minuten. Ganz also er hat eine höhere und die hält er auch länger.
Ja, ganz klar.
Also kann es manchmal sein, dass diese VO2 Max als Absolutwert uns einen Hinweis gibt, aber ganz sicher nicht einen Hinweis darauf geben kann, der eine hat eine schlechtere, dann muss er auch ein schlechterer Sportler sein. Ganz das muss klar. nicht sein, oder?
Hast du vollkommen recht. Also würde ich sagen, kannst du jetzt 18 Heißheiß-Mitarbeiter fragen, die in aller Regelmäßigkeit Rampentests machen zur Ermittlung der VO2 Max. Die werden dir sagen, dass das ein sehr unterschiedlicher Ablauf quasi des Tests ist. Es gibt welche, die kratzen das kurz einmal an, was aber dann ausreicht, wenn die das platt, diese, also am Ende geht es ja beim Herausfinden immer darum, dass du irgendwo in der oder in der Sauerstoffaufnahme eine Plateaubildung hast, trotz steigender Leistung. Also so, dass du sagen kannst, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo die maximale Sauerstoffaufnahme maximal ist, jetzt müssen wir sauber bleiben, und halt nicht mehr ansteigen kann, obwohl ich trotzdem in die nächste Stufe des Rampentests aufsteige und da nochmal 25 Watt mehr draufbringe. So, und das erklärt sich physiologisch, also nicht im Sinne von, warum soll die da ein Plateau bilden und nicht weiter ansteigen, wenn sie es denn könnte. Und deswegen ist da oben dieses Leveling off dann quasi die Definition der maximalen Sauerstoffaufnahme. Und du findest Situationen, da kratzt der Sportler da dran für 8 Sekunden. Du findest aber auch Testabläufe, wo du sagen kannst, der ist jetzt irgendwie so 45, 60 Sekunden in einem Bereich, wo du sagen wirst, der ist schon kurz davor, der hält es auch ein bisschen, hier kommt noch ein kleiner Anstieg und so weiter. Also der kann irgendwas mobilisieren, was den halt über einen längeren Zeitraum da oben hält. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, was dann ja super spannend wäre, ist ja jetzt zu sagen, okay, jetzt nehme ich vielleicht nicht 100% davon, weil das auch ein bisschen schwierig zu ermitteln ist, wenn du jetzt sagen würdest 100% und dann die Zeitdauer. Aber lass uns doch hingehen und sagen, wir nehmen jetzt 95% davon als Beispiel oder 93%. Wir können uns sicher sein, das ist auf jeden Fall überschwellig, ne? Ganz sicher. Also das garantiert quasi, ne? Um so eine Größenordnung zu geben. Aber so beim Radfahren wäre so die Ausnutzung der Sauerstoffaufnahme im Schwellenbereich so in Richtung 80%, wenn du ein richtig, richtig gut Trainierter bist. Vielleicht müde drüber, aber auf keinen Fall 90%. Also ein Riesenunterschied im Vergleich zum Laufen. Wie jetzt bei dem Eliud Kipchoge-Projekt. Und dann wäre ja die Frage, ne, wie lange kann ich das jetzt aufrechterhalten? Das Fahren bei 95% der maximalen Sauerstoffaufnahme. Jetzt driften wir schon fast wieder ins Training ab, wo ich jetzt sagen würde, ja, es gibt die, die können solche hochintensiven Intervalle irgendwie länger fahren. Und andere, die kriegen das nicht hin. Ne? Und da bist du ja auch wieder dann in der Situation, wo du dann sagen kannst, okay, die einen betreiben halt parallel zur Sauerstoffaufnahme mehr Glykolyse als Beispiel und generieren darüber die Energie, mit der sie diese Leistung dann aufrechterhalten können. Und auch das spielt da wieder mit rein. Und dann müssen wir auch darüber sprechen beim Thema Durability, weil das wäre dann möglicherweise eine andere Form von physiologischer Resilienz oder Nicht-Resilienz. Also eben nicht nur zu sagen, die Sauerstoffaufnahme sinkt, ja, aber wir haben halt auch zwei Sportler jetzt gerade und der eine hat eine höhere glykolytische Fähigkeit und der andere eine weniger hohe. Und dann wäre es eben nicht die mangelnde Resilienz in der Sauerstoffaufnahme, die dazu führt, sondern eben die nicht vorhandene oder eben vorhandene Form der Ausprägung des zum Beispiel anaeroben Energiestoffwechsels, die dazu führt, dass du diese Leistung aufrechterhalten kannst. Und dann ist es, weiß ich nicht, ob das noch Durability ist oder einfach nur unterschiedliche Trainierbarkeit oder Trainiertheit. Ja, und das ist super spannend und ich glaube da, also ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich finde es ein tolles Thema und gleichzeitig habe ich so, also wenn ich ehrlich bin, war so bei der Recherche nochmal so der Punkt, wo ich gedacht habe, und das denke ich oft, ah cool, da wäre eigentlich auch für uns, also wenn ich jetzt uns sage, irgendwie für Heißes zum Beispiel, echt das Potenzial drin, das nochmal noch ein bisschen präziser quasi zu definieren. Ich weiß, ich habe mal 3-4 Sportler gehabt, also Altersklassenathleten im Triathlon, die eben genau die Situation hatten, ne, isoliert deutlich schneller auf dem Marathon als hinten raus.
Was ja auch schon spannend ist, dass du überhaupt solche Leute hast, die noch zusätzlich im Marathon laufen, weißt du?
Ja, also, aber das kommt schon recht oft vor. Also das passiert wirklich häufig. Ne? Nimm mal die Grundgesamtheit der Power and Pacer als Beispiel aus dem Projekt. Da würde ich sagen, dass 15 bis 20, von Langdistanz müssen wir ausgehen. Also ich würde sagen, 20-30% der Power and Pacer zusätzlich zur Langdistanz im gleichen Jahr noch Marathon laufen.
Okay.
Ungefähr. Also ein Fünftel bis ein Viertel, mehr oder weniger, vielleicht bis zum Drittel. Und das habe ich mal gemacht mit 3-4 Sportlern, wo ich dann damals gedacht habe, okay, ich habe das jetzt einmal erlebt quasi, das zweite Mal erlebt und jetzt will ich es halt wissen. Und dann habe ich die halt genau solche Tests gemacht, dass du sagst, ich will jetzt wissen, wie die Laufökonomie ist. Und dann teste ich die auf dem weißen Blatt Papier im ausgeruhten Zustand, alles fein. So, und dann setze ich den neben das Laufband 3 Stunden auf die Rolle, lass den wechselnde Intensitäten fahren und so weiter. Und dann geht er wieder aufs Laufband und dann testen wir die Laufökonomie nochmal. Und das ist halt alles andere als trivial, das zu machen, weil auch da musst du wieder hingehen und sagen, okay, wenn ich jetzt eine sinnvolle Aussage treffen will, dann muss ich zumindest schon mal das Thema Ernährung auf jeden Fall so standardisiert haben, dass mir der Faktor Ernährung in dem Verlust der Resilienz klar ist. Mhm. Also so wie ich es eben gesagt habe, ja, ungefähr, ne? Dass du sagen kannst, okay, in den drei
Stunden kannst du nicht einfach Glykogen verarmen lassen, weil dann hast du auf einmal ganz andere Ausgangssituationen oder Parameter.
Ja. Super, mhm, genau das, ne? Und dass ich dann hingehe und sagen kann, okay, ich kann in Kauf nehmen, dass der, weil es ist ja auch nur ein Laufökonomietest und mhm, kein Marathonlaufen, deswegen bleibt es ja auch irgendwie, ja, ist jetzt die Glykogenarmut, wäre jetzt, also gut, da will ich nicht hinkommen, aber der Glykogenspeicher als solches hat halt noch nicht ganz die große Bedeutung, weil der muss das jetzt nicht 4 Stunden aufrechterhalten oder 3, sondern halt eine halbe Stunde für einen Test. Aber auch da willst du natürlich hingehen und sagen, okay, der hat jetzt vielleicht hier in den 3 Stunden unterm Strich, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, 100 Gramm Glykogenspeicher irgendwie eingebüßt, mhm, hat sich versorgt, ja, aber hat deutlich mehr verbraucht. Und dann könntest du das zum Beispiel machen, weil du weißt, okay, die 100 Gramm, ne, das wäre jetzt vielleicht dann ein Viertel meiner Speichergröße, ganz grob. Das sollte jetzt danach bei einem anschließenden Stufentest mit, keine Ahnung, 3 Stufen über 10, 15 Minuten nicht der ganz große limitierende Faktor sein. So. Und das ist dann, also da kamen geile Sachen bei raus, ne, weil dann war die Begründung da. Und das ist eigentlich das, was ich sagen will. Ich, also, wenn der Triathlet dafür Bedarf hätte, habe ich die Lösung dafür. Also zumindest jetzt mal in dem Bereich zum Beispiel. Weil da kannst du ganz viele tolle Sachen rausfinden. Und das war zum Beispiel, kann ich sagen, bei einem Beispiel war es halt einfach mangelnde Oberkörperstabilität. Deswegen habe ich das Beispiel eben gebracht, weil sich das für mich immer noch eingebrannt hat. Ne? Wir haben parallel eine Videoaufnahme gemacht davon. Mhm. Und du siehst 2 unterschiedliche Sportler laufen. Also der, der das im ausgeruhten Zustand macht. Und der gleiche, der das im nicht mehr ausgeruhten Zustand macht. Und da hatte die vermeintliche Lauftechnik, wenn man so möchte, nichts mehr mit der ersten zu tun. Also das war halt einfach die Schultern viel weiter eingefallen, der Oberkörper viel weiter eingesackt, Schrittlänge viel kürzer und so weiter. Deswegen, wie gesagt, habe ich das Beispiel eben gebracht, weil das ist das, was dann da häufig passiert.
Spannend, das hat man ja bei Pogacar auch gesagt, glaube ich, nach seinen ersten 2 Tour de France Erfolgen oder so, oder mhm, die 2 Jahre, wo er dann nicht gewonnen hat, also nicht gewonnen bedeutet ja 2. gewesen, also ja, so, wo sie auch gesagt haben, ja, wir legen jetzt noch ein bisschen mehr Wert auf Stabi, also wir müssen diesen Körper noch mehr, und ich meine, der, wo ich dann auch dachte, okay, gut, und also vielleicht haben die ja auch irgendwann festgestellt, okay, nach 5 Rennstunden fängt der für uns nicht sichtbar, aber für die sichtbar irgendwie an zu gauchen, oder vielleicht hat er auch gesagt, ja, mein Gott, mir tut in der 5. Rennstunde irgendwann die Lendenwirbelsäule weh oder irgendwas ist da, also das ist ja schon spannend, wenn du denkst, eigentlich ist es ja ein fertiger oder ein perfekter Athlet, ja, klar, also der beste oder der zweitbeste Athlet der Welt, und dann fängst du noch an und sagst, ja, so nach dem Motto, machen wir jetzt noch ein bisschen Oberkörper, machen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Stabi, gell, fürs nächste Jahr oder für den Winter. Das finde ich schon so, ja, aber schon crazy.
Das ist das, was passiert, ne? Da liegt das Potenzial, und ich glaube, also ohne jetzt jeglicher Ausdauersportler zu nahe treten zu wollen, aber die hochprofessionellen Ausdauersportler sind jetzt nicht unbedingt bekannt für ihre Flexibilität. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich 8 von 10 Profi-Triathleten in puncto Flexibilität in die Tasche stecke, auch wenn ich mich 10 Jahre wenig bis gar nicht bewegt habe in dem Bereich. Aber einfach, weil ich da mal, also weil ich vor allen Dingen nicht so viele Trainingskilometer im immer wieder zyklischen Bereich in den Beinen oder im Körper habe, ne? Und du verkürzt halt bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Also ich mache auf jeden Fall besser meine Schnürsenkel zu als 8 von 10 Profi-Triathleten, die ich kenne. Das ist ganz sicher im stehenden Zustand. Also ganz liebe Grüße an nahezu alle, die ich kenne. Die wissen ganz genau, wer gemeint ist. Und die wissen, dass das stimmt, was ich sage. Also
echt?
Wirklich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich kenne da so einen Zeitfahrweltmeister, der auch damals Schlingentraining machen musste bei einem Korox-Mitarbeiter. Und wo ich zugeguckt habe, und ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert.
Genau das meine ich.
Und dann
habe
ich auch einfach nur nachher den Mitarbeiter angesprochen, gar nicht den Zeitfahrweltmeister. Und dann habe ich gesagt, das ist ja irgendwie komisch, dass der so wackelnd im Einbein stand. Und dann sagte der, ja, hätte er sich auch, also war ganz lapidar, hätte er sich auch anders vorgestellt. Ja. Also.
Naja, voll. Also, ich glaube, da kannst du die ganzen Korox-Mitarbeiter fragen. Und auch liebe Grüße an Hansi Friedl an der Stelle. Der könnte uns jetzt hier ein Liedchen singen über das Thema. Und laden wir mal ein hier.
Auf aber den Podcast. Mal jetzt, wir beide werden ja graveln. Irgendwann mal.
Ich muss los. Alles Gute. Okay, ciao. Gut. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.
Wie schaffe ich das denn, dass ich in der 2. und 3. Rennstunde, weil wir werden sehr wahrscheinlich über 4 Stunden fahren müssen oder 5, deinem Tempo noch standhalte oder
mein Megatipp, versuch's doch mal mit Kohlenhydraten.
Okay, gut. Nein, also meinst du, es ist sinnvoll für sich selber einfach zu gucken, um den Körper, also wenn man bestimmte Dinge noch nicht gemacht hat, dass man einfach so sagt, okay, ich provoziere eine Vorermüdung, um einfach mal zu sehen, was passiert? Also diese John-Degenkolb-Geschichte, also nach dem Motto, fahr und sprint hinterher und guck, ob du einen Krampf bekommst oder ob du einen 2. Sprint noch machen kannst. Ja,
das machst du den ganzen Tag eigentlich im Training, ne? Wenn du dir die Trainingsempfehlungen anschaust zum Thema, wie kann ich Durability eigentlich trainieren oder quasi meine Resilienz trainieren, dann stehen ja die gleichen Trainingstipps, wie wenn du fragen würdest, wie kann ich meine V2 Max verbessern?
Ja, wobei und viel ja immer so gemacht wird im Training, ja, geh, fahr dich 20 Minuten warm, du kommst aus dem frischen Zustand, dann fährst du deine Intervalle, ja, und dann du hast du noch eine Stunde ran. Also man kann es ja schon anders machen, fahr 3 Stunden locker und lustig, so nach dem Motto, und dann bist du vorermüdet, wie auch immer. Ja. Also klar, kann auch sein, dass der Kohlenhydratstoffwechsel ein bisschen zur Neige gegangen ist, und dann machst du deine 3x20 Minuten G2 Intervalle und es fühlt sich anders an oder gleich oder auf jeden Fall weiß dein Körper, was passiert.
Nimm doch das gleiche Beispiel, wie wir es gerade vom Marathon hatten, quasi eine Ausnutzung der Sauerstoffaufnahme als Beispiel, und übersetz das für den Sprinter auf der Champs-Élysées. Mhm. So, und der Sprinter auf der Champs-Élysées wäre ziemlich bescheuert, wenn der sämtliche Formen an höchst intensiven Sprints immer nur im ausgeruhten Zustand trainieren würde, weil es auf der 21. Etappe halt einfach anders aussieht. Mhm. Und das gleichzeitig, wie auch der Marathonläufer, muss der Sprinter seine, egal was, maximal Kraft, ergo maximale Leistung am Ende des Tages trainieren. Also der muss ins Gym gehen, der braucht maximal Krafttraining, um quasi überhaupt erstmal das, was eben die Motorleistung war, wir bleiben jetzt mal dabei, ne? Irgendwie diese Form der Kraftfähigkeit, sagen wir es einfach mal, überhaupt erstmal sehr, sehr groß zu haben. Und dann ist die Frage, auf der Champs-Élysées, nach 3 Wochen Tour de France, nach auch da 180 Kilometern, wie viel von dieser maximal möglichen Kapazität kann der in der Situation ausnutzen? So, und dann ist das, ja, wegen mir ein Stück physiologisch, auf jeden Fall, dann ist das aber auch ein Stück weit neuronal. Und das ist das, was du angesprochen hast zu John Degenkolb. Da geht es ja auch irgendwie darum, die müde gewordene Muskulatur nochmal dahingehend zu trainieren, dass die zum Beispiel sinnvoll neuronal angesteuert wird.
Also anknipsen, gell?
Und genau, angeknipst wird. So, und das ist genau das, ne? Und dann kannst du dir immer noch überlegen, wie du das Ganze zum Beispiel mit Koffein verbessern kannst, weil du sagst, okay, alles klar, das kann möglicherweise den neuronalen Reiz verbessern und die Ansteuerung verbessern. Also probiere ich das aus, mir, keine Ahnung, eine Stunde vorher irgendwie 200 Milligramm, 300 Milligramm Koffein reinzupfeifen. So.
Was aber nicht Durability wäre, das Koffein, was wiederum was anderes ist.
Das ist ja jetzt genau das Gleiche, ne, wo du jetzt sagen kannst, es gibt ganz viele tolle Grundlagenforschung aus den 60er Jahren, die schaut, wie sich eine einzelne Muskelfaser beim repetitiven Kontrahieren quasi verändert, wenn du Koffein gibst über Zeit oder nicht. Also absolute Grundlagenforschung des Koffeins quasi in wirklich zellulärer Form. Und genau wie du es gerade gesagt hast, ist das jetzt Durability oder ist das quasi die Koffeingabe? Am Ende spielt es ja alles ein Stück weit mit rein.
So. Was machen wir mit Graveln?
Rechts und links feste treten und einfach nicht drüber nachdenken.
Bist du schon so fit?
Auf gar keinen Fall. Ich habe die letzten 3 Wochen wieder nichts gemacht.
Also gut ist der Ausgangspunkt, aber ich bin gerade am Tunen.
Ja?
Ich habe jetzt ein Fahrrad neues. Ja. Also weil die Großindustrie ja mich nicht sponsern wollte, habe ich mir selber eins gekauft.
Ja.
Ein Avona Kalis, ein Race Gravel Bike, 38 cm breiter Lenker. Also ich fahre nur geradeaus. Und heute kamen die neuen Laufräder.
Ich habe jetzt schon Angst.
Aero-Laufräder von Hand. Stark. Limitless Aero. Ich glaube, also wie gesagt, dann ja GBO-Meistersattel, dank dir. Und liebe also Grüße. Wie gesagt, ich bin noch bei der Reifenwahl, also fit bin ich gar nicht.
Ich mache Michelin Allwetterreifen.
Aber bei der Reifenwahl, das überlege ich echt noch, was ich da aufziehe. Da muss ich irgendwie gucken. Ja. Ich bin ja eigentlich fast für Semi-Slick, weil um die Kurve bist du eh schneller.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Echt?
Ja.
Du kannst doch Marc fragen. Marc ist doch der absolute.
Marc Matthews.
Ja, kommt der? Wird es dein Technikingenieur für dieses Rennen?
Nein. Oh, da möchte ich ganz liebe Grüße aussprechen an die Leute, die mir dazu geschrieben haben, schon wegen Gravel. Also ich habe wirklich ein paar Nachrichten gekriegt, habe ich dir bisher vorenthalten, weil ich mache Cherry-Picking.
Okay.
Und ich sag mal so, da waren Leute dabei mit einer Körpergröße von ungefähr 2,38 Meter, 600 Watt Schwellenleistung, die angeboten haben, vor mir herzufahren.
Okay, also, echt? Also du hast deine Wasserträger auch schon dabei?
Das sind keine Wasserträger, das sind Wandschränke, hinter denen ich mich verstecke.
Okay.
So wird es ungefähr sein. Ich weiß gar nicht, ob man da selber noch treten muss.
Aber ich weiß gar nicht, ob du, weil du ja praktisch gefühlt 50 Jahre jünger bist als ich, ob du überhaupt Sekundanten bekommst. Das müssen wir einfach nochmal überlegen. Ich weiß das nicht.
In diesem Sinne.
Aber weißt du, was schlimm ist?
Ja.
Und das ist, dass ich habe mir dieses Bike gekauft und habe gesagt, das ist mein letztes Rad ohne Motor.
Und ja, schön.
Und es soll auch bei einem bleiben und es geht auch richtig gut auf der Straße auch. Ja? Also es wird mit den neuen Laufrädern noch besser gehen. Und wenn man dann wirklich auch mal wieder schnell fährt, weil mein altes Fahrrad war nicht so schnell, es hat aber auch einen 42er Lenker und sehr wahrscheinlich war auch meine Motivation nicht so, das so zu ballern. Und dann denkt man immer wieder, oh, jetzt irgendwie jetzt noch ein schnelles Rennrad doch noch zu haben, also ein reinrassiges Rennrad. Jetzt denke ich schon wieder, ich bräuchte ein neues Rennrad. Ist das nicht schlimm? Weil ich wollte eigentlich
aus Perspektive der Radindustrie gesprochen, ist das überhaupt nicht schlimm, quasi. Liebe Grüße nach Bocholt, nach Koblenz, nach wo auch immer.
Erfurt. Es gibt ein neues Rad aus Erfurt.
Ja.
Das ist mein Werbeblock jetzt. F944. Kauf's dir.
Ich sehe schon, du bist hier wirklich...
Ein Aero-Bike, was echt leicht ist.
Mhm. Aber ich bin ja nicht leicht.
Das ist ja egal.
Ach so, okay. Das ist der Trick, ne?
Du musst ja, wenn du mal in Bewegung bist, ist alles gut.
Das war das Wort zum Sonntag. Herzlichen Dank für die heutige Folge.
Also ich möchte auch bitte, dass sich Leute bei mir melden, die 238 Zentimeter groß sind. Also praktisch so hoch sind, wie Dietmar Mögenburg mal hochgesprungen ist. Gell?
Genau.
Vor gefühlt 30 Jahren. Du weißt gar nicht, wer Dietmar Mögenburg ist.
Nein,
gell?
Echt aber nicht? Ich glaube, das war zu der Zeit, als die Dinos noch hier gelebt haben.
Meinst du? Da habe ich jetzt lang gebraucht. Ja. Kann sein, ja. Gut.
Mach's gut.
In diesem Sinne.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ne? Alles Gute, bleib tapfer. Tschüss.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.